ich laufen lernte, nahmst du mich an die Hand.
Sieht doch schon mal ganz gut aus. Könige und Priester 2017 haben dieses Lied geschrieben, warum hast du mich verlassen? Wer sind Könige und Priester? Hier sieht man sie. Einige ganz bekannte Leute, Florence Choi, die hat mal Deutschland sucht den Superstar oder irgendwie sowas gewonnen, irgend so eine Castingshow, ich weiß nicht mehr, ich kenne mich da nicht aus, ich oute mich. Also irgendwas hat sie mal gewonnen. Tobias Enns, Jonathan Enns, die drei sind im Gesang, Jonathan Schmidt Gitarre. Genau, ihr seht hier die Mitglieder. Was ich spannend finde, das ist eine Band, die eigentlich gar nicht so zunächst mal als Band entstanden ist, sondern im Zusammenhang mit einem Jugo in Köln sich zusammengefunden hat, und der Bandname entstand dann irgendwann so im Laufe der Zeit, als sie ihr erstes Album gemacht haben, 2015, und dieses erste Album heißt dann überraschenderweise Könige und Priester. Ich kann es euch wirklich empfehlen, ich habe in letzter Zeit viel von denen gehört, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, also wer Lust hat, lohnt sich wirklich, die Jungs und Mädels zu hören, die machen richtig gute Musik und haben auch richtig gute Texte. Warum hast du mich verlassen? Ich finde, sie haben den Mut, ein Thema aufzunehmen, das oft gar nicht so einfach ist, das man auch nicht so nebenbei so wegwischen kann. Es ist natürlich viel einfacher, die großen Loblieder nach vorne zu stellen. Ja, uns geht's gut, Jesus ist die Liebe, danke für all den Segen und so. Das ist super einfach. Aber dieses Thema, warum hast du mich verlassen, nach vorne zu stellen, finde ich mutig und ich finde es aber auch richtig. Denn es ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich die allermeisten von uns kennen und gemacht haben. Zeiten des Schweigens Gottes, Zeiten, in denen man den Eindruck hat, Gott ist nicht da, Gott ist weit weg, die kennt, glaube ich, jeder. Und ich merke, da gibt es ganz unterschiedliche Situationen. Also ich glaube, dass es ganz viele Situationen gibt, in denen man sagen muss, es ist eigentlich normal, dass es solche Zeiten gibt. Ich kenne das ganz gut. Da gibt es Zeiten, in denen die Seele einfach sehr beschäftigt ist. Ja, da ist viel los, viele Beziehungen, viele Begegnungen, vielleicht viel Arbeit, vielleicht der ein oder andere Konflikt, ein bisschen Stress, viele Aufgaben, an denen ich rumdenke und immer wieder frage, ja, wie kriege ich das hin, vielleicht auch ein bisschen Sorgen, und dann ist man einfach innerlich total zu, man hat so vieles um die Ohren und dann merkt man, da rutscht mir diese Beziehung zu Gott, die rutscht mir einfach weg. Irgendwie, ich bete und habe das Gefühl, Gott ist gar nicht da, Gott antwortet gar nicht. Wenn es so ist, das ist total normal, weil es eben solche Zeiten im Leben gibt und weil wir solche Stresszeiten haben. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, dass wir das empfinden, dass Gott weg ist. Vielleicht ist es sogar gut, dass wir das empfinden, weil in dem Moment, wo ich das merke, kann ich sagen, okay, Moment, stopp, ich muss innehalten. Ja, ich merke, diese Beziehung zu Gott geht mir verloren. Das ist wie so ein Warnsignal, wie so ein großes Stoppzeichen, das da plötzlich vor mir auftaucht. Und ich merke, hey, nee, ich muss innehalten. Vielleicht einfach mal eine Runde spazieren gehen. Interessanter, also was ich dann beim Spazierengehen sehr gerne mache, ich nehme Kopfhörer mit und ich kann euch empfehlen, Könige und Priester zu hören. Habe ich letzte Woche gemacht, hat mir sehr gut getan. Aber man kann natürlich auch, ja, Musik hören, genau, in irgendeiner anderen Weise Zeit zum Gebet haben. Ich mache das manchmal, wenn hier bei mir im Büro zu viel ist oder wenn ich merke, jetzt bin ich gerade so in einer gedanklichen Überlast, dass ich einfach in den Andachtsraum unten gehe. Wir haben das Vorrecht hier im Haus, so einen Andachtsraum zu haben, und ich setze mich da dann einfach hin und sage dann einfach, also es ist eines der tiefsten Gebete, das ich sprechen kann, das heißt, oh Jesus, mehr sage ich da eigentlich gar nicht. Und ich sitze dann einfach so eine Weile da. Und irgendwie merke ich, wie sich so die Gedanken beruhigen, vielleicht ordnen. Und wenn ich dann aus dem Andachtsraum rausgehe, dann hatte ich nicht die tiefe meditative Stille. Ich hatte nicht das Erlebnis, dass Gottes Gegenwart mich flasht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Gottes Liebe mich total umgibt. Ich habe einfach nur gewusst, was ist der nächste Schritt. Aber das hat so gut getan, dass ich den Eindruck hatte, dass Gott mir sagt, das ist das Nächste. Und jetzt mach mal das. Und alles andere kommt dann. Wenn ihr solche Zeiten habt, wo ihr einfach im Stress seid, wo vieles los ist und ihr spürt, die Beziehung zu Gott, sie geht verloren, ich möchte euch Mut machen, irgendwo einen Break reinzumachen. Eine Auszeit. Irgendwie wegzugehen, spazieren zu gehen, einen Kaffee zu trinken. Manche würden joggen gehen, das mache ich nicht. Der Punkt ist, wie lerne ich mit meiner Seele umzugehen? Diese Signale zu hören, wenn es zu viel ist. Und auf der anderen Seite aber auch die Seele nicht zu unterfordern. Ich glaube, das tut uns auch gut, wenn die Seele herausgefordert ist. Es tut uns gut, wenn wir Aufgaben haben. Es tut uns gut, wenn wir zu kämpfen haben. Am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, da sagt er, gibt er dem Menschen den Auftrag, diese Welt zu bebauen und zu bewahren. Und das ist Arbeit. Und da muss man sich Gedanken machen und da muss man sich richtig reinhängen. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn unsere Seele eine gewisse Last zu tragen hat. Aber man muss wissen, wo ist die Grenze und was kann ich tun, dass sie wieder sich erholen kann, sich wieder erneuern kann, wieder aufatmen kann. Das ist die eine Erfahrung von, warum hast du mich verlassen? Und das ist nicht schlimm, das ist normal, das ist alltäglich. Das kommt einmal im Monat mindestens vor, vielleicht sogar manchmal bei manchen Leuten jede Woche mal, und das ist überhaupt kein Stress. Aber dann gibt's so die anderen Zeiten, wo ich merke, die sind so ein bisschen, da geht's ein bisschen tiefer. Es sind Zeiten, in denen es darum geht, zu reifen. Der Matze hat es vorher angesprochen, es gibt sowas wie Kinderglaube, es ist der Glaube, den Kinder haben, das ist was so Schönes. Aber wir alle wissen, dieser Glaube, den Kinder haben, der muss irgendwann reifen, es muss irgendwann weitergehen. Es ist die Frage, wie entwickelt sich mein Glaube auch, dass er erwachsen wird, dass er mit Schwierigkeiten umgehen muss. Ich habe mal so ein bisschen zurückgeblickt und habe so gefragt, wann waren für mich so Zeiten, in denen ich den Eindruck hatte, Gott hat mich verlassen, die mich herausgefordert haben, dass mein Glaube weitergeht. Für mich war das, eine der spannenden Erfahrungen war das FSJ. Ich bin hier in Zifferth-M zum Glauben gekommen und es war richtig klasse, als junger Christ so viel Gemeinschaft zu haben und so viele Leute zu haben, die in mich und in meinen Glauben investieren. Das habe ich so dermaßen genossen. Und dann kam der 1. September und ich bin an meine FSJ-Stelle gefahren und als ich da hinkam, dann fiel denen auf, dass sie einen FSJler haben. Und es war nichts vorbereitet, überhaupt nichts. Und es war auch keine Gemeinschaft da, in die ich hineinkommen könnte, nichts. Es gab da einfach nichts. Das war in Wilhelmsdorf, also irgendwo in der Pampa. Und es war für mich so als junger Christ so die Frage, hey, ich muss jetzt selber glauben. Da ist niemand, der mir sagt, hey, jetzt beten wir mal, oder da ist kein Termin, es gibt keinen Jugendkreis, es gibt keinen Gottesdienst. Also Gottesdienst gab es schon, aber der war ziemlich schrecklich. Da bin ich dann bei alt auch nicht mehr hingegangen, weil ich gesagt habe, naja, das ist eher das Gegenteil, als dass das mich fördert. Und dann die Erfahrung zu machen, hey, irgendwie verabschiedet sich Gott gerade aus meinem Leben. Und dann zu merken, hey, ich muss selber mein geistliches Leben prägen. Ich muss selber überlegen, wie will ich glauben? Mit wem will ich zusammen sein? Was aktiv zu werden, dann verschiedene Gemeinden zu besuchen und zu fragen, wo ist eigentlich selber meine geistliche Heimat und wer bin ich und was passt zu mir? Das war eine krasse Zeit. Das war so ein drei, vier Monate, wo ich einfach gemerkt habe, da ist mein geistliches Leben so richtig in den Keller gegangen, bis ich dann selber gemerkt habe, ich bin verantwortlich. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott sich ganz bewusst zurückgezogen hat und zu sagen, hey Kelly, jetzt guck mal, dass du selber weiterkommst. Ja. Und ich glaube, dass das Gott immer wieder macht, dass er sich in unserem Leben ein Stück zurückzieht, uns Erfahrungen machen lässt, die uns herausfordern, dass wir auch im Glauben erwachsen werden. Als Theologiestudent weiß ich noch, die ersten Seminare, als man dann so über die historisch-kritische Methode nachgedacht hat und die Frage, gibt's das eigentlich? Und ist nicht das alles, was wir in der Bibel stehen, eigentlich erfunden? Und sind das nicht alles Geschichten? Und kann es überhaupt Wunder geben? Und es gab da Professoren, die waren da ganz klarer Überzeugung, dass das, was da an Wundergeschichten in der Bibel steht, alles überhaupt nicht sein kann, dass man das irgendwie interpretieren muss und dass es Geschichten sind, die gar nicht wahr sind und dass es mit der Auferstehung ja auch nicht sein kann, weil Tote einfach nicht auferstehen. Und dann hört man das und irgendwann denkt man drüber nach und betet und dann merkt man, bete ich da jetzt zu einer Fantasie? Bete ich da jetzt zu einem Existenzial? Bete ich da jetzt zu einer Projektion? Bete ich da jetzt zu Gott und eigentlich geht's nur um meine Seele, um meine Innerlichkeit? Hat sich das irgendjemand mal ausgedacht? Und auf einmal fällt das Beten wahnsinnig schwer, wenn man gar nicht weiß, ist da einer, der das hört? Und da wäre es so richtig cool gewesen, wenn man so jeden Tag irgendwelche großen, krassen Wunder erlebt hätte, wenn Gott so richtig in das Leben hineingesprochen hätte. Ich habe damals ein Zimmer gesucht, ja, ich habe gebetet, Jesus, ich brauche dringend ein Zimmer. Ich hatte ein Zimmer, aber nebendran wurde das Haus komplett umgebaut und das einzige Zimmer, das in dem Haus nicht umgebaut wird, war mein Zimmer. Es gab dann mal kein Bad, kein Wasser, es war richtig kalt im Winter. Und ich habe gebetet, Jesus, ich brauche das jetzt. Und diese Zweifel und keine Gebetserhörung, Gott ist einen Schritt nach hinten gegangen. Und im Nachhinein bin ich Gott dafür sehr dankbar. Es hat mich herausgefordert. Und ich habe lernen müssen, nochmal neu zu glauben. Ich habe lernen müssen, was es heißt, aufs Wasser zu gehen. Und ich habe auch lernen müssen, intellektuell meinen Glauben zu begründen. Mir selber nochmal neu zu begründen. Warum glaubst du? Warum glaubst du an diesen Gott? Ich kann mich noch super gut erinnern an einen Besuch bei einem jungen Ehepaar, die hatten 2-3 Jahre geheiratet und dann haben sie mich eingeladen und es ging darum, die Taufe vorzubereiten. Die wollten relativ schnell taufen, das heißt, wir haben das Taufgespräch geführt, da war das Kind noch gar nicht da. Sie war hochschwanger und die Eltern waren richtig glücklich. Und dann haben sie mir das Zimmer gezeigt, dass sie alles hergerichtet hatten. Das war alles so bereit. Und wir wussten, naja, so in einem Monat kommt dann das Baby zur Welt und dann 2-3 Wochen später soll dann die Taufe sein. So relativ schnell. Und dann sind sie richtig drauf gefreut. Und ich muss sagen, als ich die Freude dieses Ehepaars erlebt habe, da habe ich mich auch drauf gefreut. 2 Tage später kam der Anruf, dass das Kind tot zur Welt gekommen ist. Das war scheiße. Und ich stand da und habe gedacht, hey, Gott, wir haben über eine Taufe geredet und nicht über eine Beerdigung. Und wir standen dann wieder in diesem Zimmer und wir haben über eine Beerdigung gesprochen. Ich kann mich noch erinnern an diesen kleinen Sarg. Ich bin nach Hause gegangen nach der Beerdigung und habe unseren Kindern einen Teddy gestohlen und habe ihm diesem kleinen Baby geschenkt. Dann bin ich in den Wald gegangen, spazieren, ich musste weg, musste raus. Dann habe ich diesem Gott eine Frage gestellt. Ich gesagt, wenn du solche Scheiße machst, warum muss ich dann die Suppe auslöffeln? Warum muss ich dann mit den Kindern, mit den Eltern reden? Kannst du deinen Scheiß dann nicht selber machen? Da war keine Antwort, da war kein sei dankbar, tröste dich, Gott liebt dich. Da war nichts, da war nichts, da Dann war Schweigen. Es war eine wichtige Zeit, es auszuhalten, dass Gott manchmal andere Wege geht, dass er manchmal sehr hart ist und dass das auch zu seiner Liebe gehört, dass er Dinge tut, die ich nicht verstehe. Und immer wieder so in meiner Zeit habe ich erlebt, wie es ist, wenn Brüder, wenn Christen miteinander streiten. Und ich habe bei mir und bei anderen erlebt, dass es nicht so ist, dass Menschen immer in der Liebe des Heiligen Geistes leben. Dass da Christen gibt, die lügen. Und ich selber manchmal auch. Dass es Christen gibt, die egoistisch sind. Und ich selber manchmal auch. Und da musste ich lernen, in diesen Zeiten, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist, sondern grau. Und wenn man in solchen Konflikten und in solchen Situationen drinsteht und betet, dann kennt ihr das vielleicht. Dann ist da nichts. Dann ist da nichts. Ich glaube, dass Gott in diesen Situationen sich immer ganz bewusst aus meinem Leben, ja, nicht verabschiedet hat, ein Stück zurückgezogen hat. Weil er wollte, dass ich reife, dass ich tiefer komme, weil er meinen Glauben nochmal neu prägen wollte. Und wenn ihr in solchen Situationen drin seid und ihr merkt, Gott prägt gerade an mir oder ich habe gerade so eine Situation, so eine Frage, dann seid da nicht schockiert, wenn Gott sich zurückzieht, wenn Gott mal nicht redet. Wenn ihr den Eindruck habt, Gott hat euch verlassen. Er ist dann wie Eltern von uns, die sich ab und zu mal zurückziehen, dass ihre Kinder eigene Erfahrungen machen können, dass sie weiterkommen im Leben. Bei kleinen Kindern ist das noch nicht so schlimm, ja, da geht es darum, ein paar Schritte zu laufen und sie mal hinfliegen zu lassen und dann stehen sie wieder auf. Größere Kinder haben größere Herausforderungen. Und es ist auch mal schmerzhaft, wenn die Eltern nicht da sind. Aber es muss so sein. Gottes Abwesenheit eröffnet Raum zum Zweifel und zu fragen. Und das ist gut so. Mündiger Glaube, darum geht's. Mündiger Glaube braucht solche Zeiten der Abwesenheit Gottes. Kommt auch in dem Lied vor, als ich zweifeln lernte, da weiß nicht, wie es weitergeht, aber da kommt dieser Gedanke tatsächlich vor, dass es das gibt, dass es dieses Reifen gibt und dass es das braucht und dass da wir Gottes Abwesenheit erleben. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen, denn manchmal gibt es noch ein tieferes und bedrängenderes Schweigen Gottes, noch eine tiefere Erfahrung Gottes Abwesenheit. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand ganz schreckliche und schlimme Erfahrungen gemacht hat. Als Kind oder als Erwachsener. Als ich über die Predigt nachdachte, da stand mir das, die Ereignisse von Christchurch vor Augen. Ein Mann, der in einer Moschee 50 Menschen umbringt. Geht's den Überlebenden? Wie geht's den Eltern, die Kinder verloren haben? Wie geht's den Kindern, die Eltern verloren haben? Wie geht's den Frauen, die ihre Männer verloren haben und Männern, die ihre Frauen verloren haben? Schrecklich, schrecklich dieser Hass, diese Brutalität. Ich würde gerne kurz innehalten und wenn ihr mitbeten wollt für die Opfer, zu beten dort in Christchurch, dass sie getröstet werden. Vater im Himmel, wir stehen fassungslos vor diesem Hass, der Menschen dazu bringt, andere zu erschießen und dann auch noch das zu filmen, als ob es eine Heldentat wäre. Das ist so nah bei der Hölle, dass es uns zutiefst erschreckt. Und du siehst jetzt auch die Menschen, die durch die Hölle gehen, verletzt sind, verwundet, äußerlich und innerlich, deren Seelen von Angst und Entsetzen gequält und geplagt sind. Schenk du Frieden, Herr. Schenk du Frieden in das Land, in die Stadt und in jede einzelne Seele. Du weißt, was jeder braucht. Schenk du deinen Frieden hinein. Und wir bitten dich, dass du jetzt diesen Menschen, die dort sind, begegnest. Und auch wenn sie erleben, dass du schweigst, begegne ihnen, so wie du es kannst. Amen. Schlimme Erfahrung. Was schlimm ist, ist immer die, liegt im Auge des Betrachters. Also manches, was manche vielleicht nicht schlimm empfinden, empfinden andere schlimm. Schlimme Erfahrungen sorgen dafür, dass unsere Seele auch blockiert sein kann. Und dann kann man Gott nicht wahrnehmen. Man kann nicht mehr. Es ist, als ob die Seele einen Riegel vor sich hat, bis sie verschlossen ist. Zu. Nichts kann raus und nichts kann rein. Die Seele verschließt sich, weil sie Angst hat, wieder verletzt zu werden, aufs Neue. Sie verschließt sich, irgendwelche Kontakte aufzunehmen, weil sie Angst hat, dass, wenn sie sich ein wenig öffnet, die ganzen Emotionen, die da in der Tiefe schlummern, hervorbrechen. Die Büchse der Pandora muss verschlossen bleiben. Die Emotionen müssen verschlossen bleiben. Dann kann man sich nicht öffnen, nicht einmal für Gott. Aber es gibt auch andere Gründe, die dazu führen können, dass die Seele sich nicht öffnen kann. Es können Depressionen sein, psychische Erkrankungen. Wir hatten letztes Jahr beim Ehekurs ein junges Paar dabei, mit dem wir intensiveren Kontakt auch gewonnen haben. Sie hat Verwandtschaft aus Indien, ihre Großtante war mal hier, hat in der Trägergemeinschaft auch mal erzählt von der Arbeit in Indien. Und ich habe dann lang nichts mehr von ihr gehört. Und dann habe ich ihren Namen einfach mal gegoogelt, weil ich dachte, Google kennt jeden. Und dann fand ich nur einen Nachruf von ihren Geschäftskollegen, voller Trauer und Unverständnis, warum sie sich das Leben genommen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie konnte diese Einsamkeit nicht mehr ertragen. Die Depressionen waren zu stark, um in Zeiten der Not Gottes Liebe und Gottes Trost zu erfahren. Ich möchte euch von Herzen bitten, wenn ihr in solchen Situationen drin seid, dass ihr merkt, es geht nicht mehr. Ich habe innerlich nicht mehr die Kraft, Gott zu begegnen. Ich habe was Schlimmes erlebt, meine Seele ist verwundet, ich stecke in Situationen, in Depressionen drin oder in einer psychischen Erkrankung. Ich möchte euch von Herzen bitten, bleibt im Gespräch. Bleibt im Gespräch mit Gott. Und bleibt im Gespräch auch mit Geschwistern. Hört nicht auf zu reden. Ich weiß, es ist super einfach, in solchen Situationen nicht mehr zu reden. Weil man einfach keine Lust hat zu reden. Und weil man denkt, wenn ich rede, dann mute ich dem anderen was zu, was ich ihm nicht zumuten will. Und es kommen in mir Sachen hoch, die ich mir selber nicht zumuten will. Trotzdem, bitte, wenn ihr in solchen Situationen steckt, bitte, bitte redet mit Gott und mit den Menschen. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, wenn du selber merkst, hey, ich bin jetzt in so einer Situation oder du jemanden kennst, der in so einer Situation ist. Manchmal braucht es da professionelle Hilfe. Sonst kommst du hier nicht weiter und es kann gefährlich werden. Und ich glaube, etwas ist sehr wichtig, wenn du merkst, ich ziehe mich zurück, meine Seele leidet, es ist in mir etwas kaputt gegangen, es ist in mir etwas zerbrochen. Ich möchte dich Mut machen, ich habe das mal so beschrieben, auf dem Wasser gehen, geh einfach weiter. Und wenn du den Eindruck hast, der Gottesdienst ist bescheuert, weil die singen hier von der Liebe Gottes und die gibt's für mich nicht, geh trotzdem hin. Wenn du eine Aufgabe hast und du sagst, hey, ich kann das jetzt gerade nicht mehr machen, weil es steht mir hier oben, ich schaffe das nicht. Ich bitte dich, mach's trotzdem. Bleib dabei. Bleib in deinem Rhythmus. Bleib in dem, was du bisher getan hast, einfach mit drin. Lauf einfach weiter. Auch wenn du gerade keine Emotionen hast und auch wenn du es gerade nicht mehr tragen kannst, und auch wenn du den Eindruck hast, es ist alles umsonst, lauf einfach weiter und bleib mit anderen im Gespräch. Ich selber und die meisten von uns können dir wahrscheinlich in der Situation nicht helfen. Vertrau, dass es eine Zeit gibt, an der sich das löst. Vertrau, dass es eine Zeit gibt, an der sich das löst. Und bleib im Gespräch und bleib dran und leb einfach deinen Alltag, so gut es geht. In dem Lied endet dieses Lied dann sehr positiv und man fragt sich, warum dreht sich das plötzlich? Warum ist plötzlich diese Gewissheit da, dass Gott da ist? Da heißt es so in den letzten Strophen, du bist hier, du gehst nicht fort, ich brauche dich, ich rufe zu dir und bin gewiss, du hörst mich. Wo kommt diese Gewissheit her? Und ich glaube, sie kommt daher, und das geht dann auch so weiter, für unsere Wunden, die Enttäuschung, all unseren Schmerz, schrie er zu Gott im Tode nahe und rief, warum hast du mich verlassen? Dieses warum hast du mich verlassen ist ja ein Zitat aus Psalm 22, das Jesus selber betet, als er am Kreuz hängt. Warum hast du mich verlassen, betet Jesus selber dort am Kreuz, mitten in dieser schlimmsten Situation seines Lebens. Und als ich darüber nachdachte, wurde mir deutlich, ja, als Jesus dort am Kreuz hängt, da trägt er wirklich alle Sünden, müsst ihr euch vorstellen, alles Böse dieser Welt konzentriert auf einem Punkt. Alles, was wir so in den Zeitungen lesen an Mord und Totschlag und Vergewaltigung und alles, was wir nicht in den Zeitungen lesen, stellt euch das mal vor, auf einen Punkt, diese Dunkelheit, auf einen Punkt konzentriert, einen Zeitpunkt, dieser Jesus dort am Kreuz, alles Böse dieser Welt, Hitler, Stalin und alles, was dazugehört, an einem Punkt, in einem Menschen, nicht verteilt, konzentriert, wie dunkel. Wie viel Schuld hat dieser Mensch, der alles trägt? Und wenn Jesus das alles in sich hat, dann ist er der Einzige, bei dem es wirklich stimmt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus stirbt gottlos. Weil er die Schuld dieser Welt trägt, wendet sich Gott von ihm ab. Wendet sich Gott von ihm ab. Und er stirbt. Dort am Kreuz. Wenn das so ist, dass Jesus alles auf sich genommen hat und gottlos wurde, wisst ihr, was dann für uns alle gilt? Wir sind nicht mehr gottlos. Er ist der Einzige, der alle Gottverlassenheit getragen hat, auf sich genommen hat. Und er war der Einzige, der wusste, was es wirklich bedeutet, weil er Gottes Sohn war. Er wusste wirklich, was Gottes Nähe ist. Und er wurde von Gott verlassen. Und seit dieser Zeit ist kein Mensch mehr von Gott verlassen. Kein einziger Mensch. Gott liebt jeden Menschen und wendet sich ihm zu. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin von Gott verlassen, dann schau auf diesen Jesus, der genau dasselbe gebetet hat, und entdecke, er ist wirklich von Gott verlassen. Und deshalb bin ich nicht von Gott verlassen. Deshalb bin ich nicht von Gott verlassen. Es gibt keinen gottverlassenen Menschen. Auch wenn es sich für dich so anfühlt, auch wenn du den Eindruck hast, Gott ist fern, vielleicht aus dem Alltag heraus, weil es alles gerade so viel ist, vielleicht weil Gott dir gerade den Reifungsschritt des Glaubens zumutet oder vielleicht weil etwas tief in deiner Seele zerbrochen ist. Gott ist nahe. Er ist nahe. Er hört dich, er versteht dich und er kennt dich. Darum ist er gestorben. Und darauf darfst du dich gründen. In all den Zweifeln, in all den Fragen. Er war von Gott verlassen, damit von nun an kein Mensch mehr je von Gott verlassen sein kann. Was für eine Botschaft. Es gibt keine gottlosen Menschen, weil Gott sich zu jedem stellt. Egal, was man empfindet, denkt oder fühlt. Jesus, wie bist du? Wie bist du? Dass du alle Trennung von Gott auf dich genommen hast. Du bist durch die Hölle gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, damit wir sagen können, ich bin gewiss, dass Gott mich liebt und mich kennt und sich mir zuwendet. Und Jesus, du siehst jetzt jeden Einzelnen von uns. Manche, die sagen, oh, das ist schön, das nehme ich mit für die Zeiten, in denen es mir mal schlecht geht. Ich danke dir da dafür, wenn es solche Leute unter uns gibt. Gib ihnen wirklich, dass sie es mitnehmen können und dass sie es zur rechten Zeit wie ein gutes Vesper auspacken können. Und ich möchte dich für die bitten, die gerade in so einem Wachstumsprozess drin sind. Und die merken, das ist anstrengend und das kostet Kraft. Gib ihm Mut, einfach diesen Schritt und diese Wege fröhlich weiterzugehen. Im Wissen auf das, dass ein neues Land ihnen vorsteht, das es gilt einzunehmen. Und ganz besonders beten wir jetzt für die, deren Seelen zerbrochen sind. Und die dich vielleicht nicht wahrnehmen können und vielleicht sogar nicht mal wahrnehmen wollen. Jesus, stell dich ihnen zur Seite. Lege deine Hand auf ihr Herz und auf ihre Seele und gib ihnen, was sie brauchen. Ich bin froh, dass ich dir nicht erklären muss, wie das geht, weil ich es nicht weiß. Aber du bist der, der die Herzen und Seelen dieser Menschen kennt. Du weißt, wie es geht. Leg deine Hand auf sie, Herr, dass etwas heil werden kann. Und danke, dass du niemanden verlässt, Egal wie viele Menschen auf dieser Welt leben, keiner ist gottlos. Du bist immer nah, mir und jedem von uns. Ich sage jetzt Danke. Ich müsste so viel mehr sagen, aber irgendwie gibt es keine Worte dafür. Ich lade euch einen Moment still zu sein und dann wird uns das Musikteam abholen, dass wir singen und im Singen auch beten können.